Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Willkommen zu einer Stunde mit Tatjana Schneider. Die beschäftigt sich mit Fragen, die uns ja irgendwie alle angehen. In welchem Umfeld wollen wir leben? Wie könnte ein gutes Leben nachhaltig in unseren Städten möglich gemacht werden? Sie hat nämlich Architektur studiert und leitet an der Technischen Uni in Braunschweig das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und der Stadt. Und diese Theorie, die wollen wir jetzt vielleicht in der nächsten Stunde mal ein bisschen mit Leben füllen und Tatjana Schneider auch kennenlernen. Schönen guten Tag, Frau Schneider. Schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Leben in der Stadt, habe ich jetzt so gesagt. Das ist ja Ihr Thema. Seit 4 Jahren leben Sie jetzt in Braunschweig, haben aber auch lange Zeit in Großbritannien, in Sheffield und in Glasgow gelebt. Sie haben aber auch in China gelebt, habe ich gelesen, in Indien. Wo, in welcher Stadt hat es Ihnen am besten gefallen? Können Sie das sagen?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage, denn jede Stadt gewinnt man ja so ein Stück weit auch lieb. Ich glaube, letztendlich war Glasgow eine der prägendsten Städte für mich tatsächlich auch. Ich bin da hingekommen zum Studium und bin mehr oder weniger hängen geblieben. Und ich bin da hängen geblieben, weil Glasgow mit einer immensen Offenheit mich getroffen hat. Ich bin hingekommen und die Menschen waren interessiert an vielen Dingen einfach. Ne? Es war keine verschlossene Stadt, die niemanden reingelassen hat.
Aber das ist dann eher so inhaltlich, ne? Das ist jetzt nicht von der Architektur her betrachtet. Oder nee. Hat die Stadt auch eine besondere, weiß ich nicht, Architektur? Oder hat sie da an der Stadtplanung was
Besonderes? Das kann man ja alles immer nicht so genau voneinander trennen, das Soziale und das Räumliche. Und das ist so ein ganz großer Punkt meiner Arbeit letztendlich auch, dass ich versuche, das Soziale und das Räumliche immer wieder zusammenzudenken. Und bei Glasgow ist es natürlich auch so, dass die Stadträume die Menschen auch geprägt haben. Ne? Also die industriellen Entwicklungen im 19. Jahrhundert oder selbst auch schon der Handel während des Zeiten des Kolonialismus hat die Stadt unglaublich geprägt, hat es räumlich geprägt. Und diese Prägungen sind immer noch da, aber prägen auch weiterhin die Menschen.
Im Deutschlandfunk Kultur ist Tatjana Schneider zu Gast, Professorin für Geschichte und Theorie der Architektur. Also Glasgow, haben wir eben gehört, ist so eine Stadt, die ihr sehr gut gefallen hat. Jetzt vielleicht, Frau Schneider, so ein paar Punkte haben Sie ja schon genannt, aber wenn Sie sich eine Stadt erträumen dürften, wie sähe die aus? Was dürfte nicht fehlen?
Was darf nicht fehlen? Grün darf nicht fehlen. Ganz viel Grün muss in den Städten sein. Kinder müssen da sein, alte Menschen müssen da sein. Ne? Also es müssen all die Menschen eben aber auch sichtbar sein. Nicht in ihren Zimmern oder in ihren jeweiligen Räumen, sondern die Menschen müssen spürbar sein in den Städten und eben nicht nur im Vorbeihetzen oder im Vorbeirennen, sondern vielleicht auch im Verweilen, im mal innehalten, im miteinander sprechen. Also eine Stadt, in der das alles eben auch möglich ist.
Also mir fällt gleich der Marktplatz ein, oder? So früher immer der Marktplatz, der Platz um die Kirche vielleicht, wo sich so das ganze Leben abspielte?
Ja, Marktplätze sind tolle Orte, denn die verbinden natürlich auch über das Einkaufen meistens lokale oder regionale Produkte, natürlich auch Menschen über einen bestimmten Zweck, aber dann natürlich auch Parks, ne? Große Grünräume und andere Orte in den Städten, die die Raum bieten, um sich niederzulassen.
Einerseits sich niederlassen, aber ich habe das Gefühl, da schwingt auch noch ein anderer Punkt mit, weil die Stadt, die Sie sich erträumen dürften, würde wahrscheinlich ja vielen zukünftigen Anforderungen auch entsprechen müssen. Und die ändern sich ja in der Stadt. Auf was müssen wir uns einstellen?
Ich denke, wir werden uns auf sehr, sehr viele Veränderungen einstellen müssen. Unsere Städte werden klimaangepasst werden müssen.
Also deshalb grün?
Deshalb grün, aber eben nicht nur grün, sondern auch, glaube ich, wieder dichter. Also viel mehr Menschen auf weniger Raum.
Ach, das finde ich interessant. Ich hätte jetzt gerade gedacht, irgendwie für den Klimawandel wäre es besser, mehr Platz zu haben.
Naja, mehr Platz, ne? Wenn sie enger zusammenleben, dann bleibt vielleicht einfach auch mehr Raum für andere Orte. Ne?
Okay,
also ja. Wir müssen uns ja nicht unendlich ausdehnen, ne? Denn je mehr Fläche wir vielleicht auch wirklich am Boden verbrauchen,
also schlecht,
Zersiedelung ist da ein ganz großes Stichwort. Wir haben in den 50er Jahren zum Beispiel nur 15 Quadratmeter pro Person, pro Mensch in Anspruch genommen. Mittlerweile sind wir pro Person bei 50 Quadratmetern. Innerhalb von 50, 60 Jahren.
Wir sprechen aber von Deutschland.
Von Deutschland, genau. Und wenn man das in dem Maß ausdehnt über die nächsten Jahrzehnte, dann bleibt natürlich immer weniger Raum übrig. Also für mich ist da ein ganz großes Ding, wieder dichter, ein bisschen enger zusammenzukommen und genau die Ansprüche eben auch zu überdenken, die wir uns angewöhnt haben.
Das sagen Sie so? Wie leben Sie selbst? Auf wie viel Quadratmeter?
Ich wohne innerstädtisch in einer Altbauwohnung mit 4 Personen auf knapp 160 Quadratmetern. Also relativ üppig.
Zu viel Platz.
Also. Zu viel Platz, aber ich wohne so, dass ich kein Auto benötige. Ich wohne so, dass ich innerhalb von 5 Minuten mit meinem Fahrrad bei der Arbeit bin. Ich wohne so, dass der nächste Buchladen 5 Minuten zu Fuß entfernt ist. Die Schulen meiner Kinder sind ganz nah dran. Also ich habe einen sehr engen...
Das war auch so gedacht, als Sie die Wohnung gesucht haben.
Ja.
Wenn man so sagt, große Wohnung. Also viele Familien haben vielleicht in der Familienphase eine große Wohnung. Und wenn dann 2 alte oder nur noch ein alter Mensch zurückbleibt, ist die Wohnung natürlich viel zu groß. Damit müssen wir ja auch umgehen in unseren Städten. Zunehmend ist das ja ein Thema.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine der großen Herausforderungen tatsächlich auch in dem Wohnraumverbrauch, den wir haben. Dass wir Lösungen finden müssen über Wohntausch oder andere Projekte, wirklich Lösungen zu finden, wie Menschen auf sehr viel Raum vielleicht wieder auf weniger Raum kommen oder wie Modelle gefunden werden können, dass andere Menschen noch mit dazukommen können.
Sie plädieren nicht dafür, jetzt ganz viele Einzimmerwohnungen zu bauen?
Nee, Einzimmerwohnungen halte ich für nicht wirklich richtig. Unsere Gesellschaft vereinsamt zunehmend. In Berlin zum Beispiel leben mittlerweile 54% aller Wohnungen sind Einzimmerwohnungen. Mhm. Ne? Und wenn wir uns vorstellen, was tatsächlich auch Alter bedeutet, ne? Oder die Netzwerke, die letztendlich auch auf uns aufpassen, mit uns auffangen und so weiter und so fort, dann sind andere Wohnformen da tatsächlich auch wirklich besser, denn die unterstützen und bringen Menschen näher zusammen und helfen dann eben auch mal aus, wenn geholfen werden muss.
Ich habe von Ihnen mal was gelesen, das fand ich irgendwie ganz auffällig. Ich weiß nicht, ob Sie gesagt haben, perfekte Stadt, aber auf jeden Fall für die Stadt der Zukunft wünschen Sie sich eine nicht ordentliche Stadt. Sie haben für Unordnung plädiert. Da höre ich jetzt schon viele Leute aufschreien. Unordnung, entsetzlich, dreckig wird damit verbunden. Was verbinden Sie mit unordentlicher Stadt?
Ich meine natürlich überhaupt nicht schmutzig oder dreckig, wie Sie das eben sagten, sondern versucht damit klarzumachen, dass Städte ganz häufig sehr, sehr aufgeräumt sind. Wir haben bestimmte Bereiche, in denen wir wohnen, bestimmte Bereiche, in denen gearbeitet wird, das Gewerbe, der Handel, alles hat seinen Platz auch, ne? Die Straßen und so weiter und so fort, die sehr viel Raum einnehmen. Und wenn ich von Unordnung spreche, dann mag ich darauf hinweisen, dass eine gewisse Unordnung, also auch eine neue Mischung vielleicht einfach, also nehmen Sie die Mischung vielleicht einfach statt Unordentlichkeit, natürlich Interaktionen befördern kann. Das aber auch aufgrund von Veränderungen in unserem Leben, dass die Stadt ein ganzes Stück weit nach vorne bringen kann, dadurch, dass wir uns eben anders über den Weg laufen.
Ja, aber das ist ja fast schon wieder dörflicher.
Einfach Städte der kürzeren Wege. Ne? Mhm. Und das kann ganz aktiv geplant werden, dass der Einzelhandel wieder in auch Wohnquartiere zieht, dass es auch Möglichkeiten gibt, um in Wohngebieten kleinere Arbeitsräume einzurichten, dass eben aber auch über kleinere Fabriken wieder in Stadtgebiete ziehen können, denn die sind häufig nicht mehr so laut, wie sie früher mal waren oder stellen ganz andere Dinge her, die tatsächlich auch innerstädtisch produziert werden können. Da gibt es urbane Agrikultur oder Dachfarmen, andere Projekte.
Dachfarmen,
die, also Flachdächer, die genutzt werden können, um wieder auch produktives Landwirtschaft praktisch in die Stadt zu holen, also Anbauflächen werden können.
Wir bleiben jetzt mal in den 70ern. Unser Gast Tatjana Schneider ist 1974 in Westdeutschland geboren. Ich habe jetzt Westdeutschland gesagt, Frau Schneider, Stadt oder Land eigentlich?
Land.
Land, richtig? Mhm. Dorf?
Nicht richtig, richtig Dorf, also großes Rhein-Main-Gebiet, also sehr verstädtert, aber Dorf.
Aber Sie kommen nicht aus einer Landwirtschaft, oder?
Nein. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft.
Wie war das Leben auf dem Dorf für Sie als Kind und Jugendliche?
Ich muss sagen, ich denke, wenn ich jetzt so auf meine Kindheit schaue, dann hat mich das Dorfleben in den ersten 10 oder 12 Jahren meines Lebens wahrscheinlich schon sehr stark stark geprägt. Ne? Also die intensiven Netzwerke, die es in einem Dorf gab.
Also da sind wir wieder bei Netzwerken.
Da sind wir wieder bei den Netzwerken, genau. Die Nähe zur Natur, zu Fluss, zu Grünräumen auch. Möglichkeitsräume, die einfach da waren, weil trotzdem auch so ein Stück weit Platz um einen rum war. Am Bahndamm oder am Bach oder ne, in den Weinbergen oder so. Ne?
Haben Sie das als Kind alleine erkundet oder war da so die Familie immer auch mit Wanderungen oder so?
Ja, immer wieder auch mit Familie und mit Freunden.
Aus was von der Familie kommen Sie? Also wenn Sie sagen sollten, was Ihr Elternhaus geprägt hat.
Was hat mein Elternhaus geprägt? Eine sehr unterstützende Familie, die nie erwartet hat, dass ich vielleicht da lande, wo ich heute gelandet bin und mich immer wieder Stück für Stück begleitet hat. Meine Mutter, die vor allem sich ganz stark dafür eingesetzt hat, dass ich das machen kann, was ich machen will, denn es war ihr ein Stück weit vielleicht einfach auch verwehrt gewesen.
Also Bildung auch so und
auch
Studieren.
Bildung, genau.
Sie haben eben die Natur erwähnt. War das eigentlich für Sie, also Sie haben sie als aufregend bezeichnet, aber Sie haben sich, habe ich gelesen, an einer Stelle auch durchaus schon als Jugendliche Sorgen gemacht. Ihre Jugend fällt ja genau in die Zeit, wo Natur als sehr, auch bedroht wahrgenommen wurde. Waldsterben.
Ja, Waldsterben ist so ein wichtiger, wichtiger Punkt gewesen. Ne? Also dieses dann eben auch rausgehen und sehen, wie die Natur um einen rum tatsächlich wirklich auch angegriffen wird und von Handlungen, die ja von uns auch, von uns Menschen produziert wurden. Also,
Und was haben Sie als Jugendliche, was hat das für Sie als Jugendliche bedeutet? Ich meine, ich kann mich erinnern, ich bin etwas älter als Sie, aber das Waldsterben hat mich eben auch noch in so einer jungen Phase quasi bewegt. Aber ich fühlte mich einfach hilflos. Wie das ging in Ihnen vor?
Ich glaube, mir ging das letztendlich ganz ähnlich. Ne? Ich habe das wahrgenommen und habe vielleicht lange nicht begriffen, was es wirklich bedeutet auch. Ne? War relativ jung, als junger Teenager und hat das gesehen, hat das Schwerwiegende wahrgenommen. Mich hat das körperlich mitgenommen, tatsächlich wirklich. Aber letztendlich zum Handeln angeregt hat das in der ersten Instanz überhaupt nicht. Aber ich habe im Nachhinein gemerkt, dass so bestimmte Einschnitte, und das haben wir, glaube ich, einfach alle, ne, dass wir zurückschauen auf unser Leben und dann bestimmte Momente vielleicht einfach nochmal so als ganz wesentlich und ganz, ganz prägend auch
und
erkennen.
Und das würden Sie sagen, ist
und
so
das ist ein Moment für mich gewesen, wo ich denke, mit Familie unterwegs sein, Familie besuchen auch, Familienteile, die im Schwarzwald damals wohnten, immer noch da wohnen und die toten Bäume um einen herum wahrzunehmen, ne? Und dann erst später aber auch nachzufragen, warum war das denn so oder warum ist es denn passiert und was hat es denn genau ausgelöst oder was kann ich denn letztendlich auch tun, um vielleicht auch im kleinen, eigenen und persönlichen Bereich da Dinge zu ändern und es vielleicht anders zu machen, sodass...
So Anti-Atomkraft-Bewegung oder Hausbesetzer-Szene? Also Sie gehörten jetzt nicht in so eine Szene da rein?
Nee, also in diesen Szenen war ich nie Teil. Ich habe das wahrgenommen, wie gesagt, in einem Dorf in der Nähe von Frankfurt tatsächlich aufgewachsen. Also ne, Frankfurt 50 Kilometer weg, immer noch ne, dieser große Main-Rhein-Raum. Aber da war natürlich die Hausbesetzer-Szene, es war eine ganz akute, ganz, ganz lebendige Szene. Ne? Da ist ganz viel passiert. Und das war natürlich auch, das ist auch am Rand eine Wahrnehmung gewesen, die da war, aber ich war nicht aktiv mit.
Hat sich das aber irgendwie trotzdem so kanalisiert in diesem Wunsch, Architektur zu studieren? Hatte das was damit zu tun?
Ich glaube, ganz viele Menschen haben eine sehr bestimmte Vorstellung davon, was Architekturstudieren wirklich bedeutet, nämlich das Entwerfen von Häusern. Und ich habe natürlich in meinem Umkreis ganz, ganz viele Einfamilienhäuser gehabt. Ich habe auch ganz viele Menschen gehabt, die selbst gebaut haben. Also mein Vater hat unser Haus mehr oder weniger ne, selbst gebaut oder mit Freunden zusammen gebaut. Dann gab es Menschen in meiner Familie, die mit Schreinerei und anders handwerklich tätig waren und die Architektur hat sich so ein bisschen für mich rauskristallisiert. Tatsächlich aber auch im Sinne von, wie kann Raum, wie kann Stadt oder wie kann mein Erlebnis auch von Raum besser gestaltet werden oder so gestaltet werden, dass wir alle gerne lange an den Orten leben, an denen wir eigentlich sind.
Also das Interesse für Architektur relativ früh geweckt, vielleicht auch durch den Vater, der das Haus selbst gebaut hat oder eben Räume schaffen wollen. Das war der Wunsch von Tatjana Schneider, unserem Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Sie haben dann, Frau Schneider, ein Architekturstudium tatsächlich aufgenommen in Kaiserslautern und hat das Ihre Hoffnungen erfüllt?
Ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass ich als als eine Architektin ausgebildet werde, die tatsächlich nur schöne Kleider schneidert.
Also schöne Häuser baut.
Schöne Hüllen entwirft. Und jetzt habe ich natürlich nichts gegen schöne Kleider, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass an der Architektur ganz viele andere Sachen, ganz viele andere Prozesse auch mit dranhängen. Politische Entscheidungsprozesse, finanzielle Entscheidungsprozesse. Ne? Häuser sind große Objekte, die sehr, sehr teuer sind. Die müssen natürlich irgendwie finanziert werden, gerade wenn wir über Schulen, über Wohnbau und so weiter sprechen. Dann aber eben auch Ambition oder Motivation, ne? Menschen, die mit Gebäuden bestimmte Ideologien auch ausdrücken wollen. Und das hat mich
spielt gar keine Rolle im Architektur oder spielte in Ihrem Architektur?
In meiner Ausbildung spielte das keine Rolle und es spielt auch immer noch viel zu wenig eine Rolle, dass wir wirklich drüber sprechen, was unsere Häuser wirklich auch produziert. Denn da hängt ja auch ganz viel Arbeit dran. Ne? Mhm. Also die Menschen, die die Häuser bauen, die Menschen, die dann später auch in den Häusern drin wohnen. Also das ist ja, Stadt ist immer auch Prozess. Und in der Architektur lernt man ganz häufig eben nur für einen Moment tatsächlich wirklich zu bauen, also für das Fertigstellen auch eines Gebäudes. Aber man lernt nicht, ne, die Anfänge, wie es weitergeht. Und das ist eben diese Prozesse und die Prozesshaftigkeit, aber eben auch die Veränderbarkeit von Architektur ein Stück weit eine Rolle spielen.
Ja, wo Sie das gerade ansprechen, habe ich ein Bild im Kopf gehabt mit der Prozesshaftigkeit. Hier in Berlin konnte man das beobachten. In Berlin-Mitte sind nach der Wende Häuser gebaut worden, die inzwischen schon wieder abgerissen wurden. Also das ist ein Prozess, der ist ja, ich meine, Sie haben eben gerade gesagt, was in so einem Haus alles drinsteckt. Gehen wir mal nicht nur vom Geld und der Arbeit aus, sondern auch an Rohstoffen, an Wertstoffen, ja, die da innerhalb von 20 Jahren oder vielleicht 25 Jahren quasi verschleudert wurden. Also das alles, sagen Sie, spielte Ihnen dazu wenig eine Rolle. Sie haben das dann gefunden tatsächlich, und zwar in Glasgow. Das war, glaube ich, der Moment, wo Sie dann Ende der 90er nach Glasgow gegangen sind. Wie studiert man denn da Architektur? Was ist denn da anders?
Das war ein ganz besonderer Moment auch in der Hochschule tatsächlich.
In der Glasgower Hochschule?
In der Glasgower Hochschule. Also. Das war Strathclyde University, an der ich studiert habe. Und die Schule war damals geprägt von jemandem, Per Kartvedt, der in den 60er Jahren von Norwegen nach England gekommen war und sich da in die Counterculture-Bewegung begeben hat.
Was versteht man darunter?
Naja, Architektur wurde damals ein Stück weit auch als sehr, sehr starres Korsett wahrgenommen. Und diese Bewegung in den 60er Jahren hat versucht, Architektur auch als Spaß, als Prozess, als etwas zu begreifen, das mit den Menschen auch mitgehen muss und sich dynamisch auch verhalten muss. Damals wurden Walking Cities gedacht. Ne?
Also Walking Cities?
Städte, die sich tatsächlich auch bewegen können und auch da ansiedeln können, fast nomadisch dort ansiedeln, wo sie dann das nächste Mal wieder
gebraucht werden oder
Ähnliches. Und Per Kartvedt hatte damals ja so eine Aura, so einen Raum geschaffen, in dem ganz viele Fragen möglich wurden. Also was ist denn jetzt eigentlich Architektur? Wofür entwickeln wir Architektur? Wer profitiert von Architektur? Und ich bin da in so eine Klasse reingerutscht, die genau das zum Ziel hatte, eben nicht nur Gebäude zu entwickeln, sondern wirklich kritisch zu fragen und zu fragen, warum werden Häuser gebaut, warum werden sie so schnell wieder abgerissen, warum machen wir das, was wir tun, auch als Architektin, und wie sind wir vielleicht teilweise eben auch in bestimmten Prozessen fast mitschuldig an einer bestimmten Zersiedlung oder ähnlichen Dingen.
Sie haben ja in der Zeit nicht nur studiert, Sie haben ja auch dann auch schon was getan. Sie haben eine Arbeiterkooperative gegründet. Hatte die mit Architektur zu tun oder was war da?
Ja, das war eine Architekturkooperative.
Ach so.
Wir wollten aus der Standardbüroform ausbrechen. Wir wollten nicht hierarchisch organisiert sein und wollten Architektur eben als Gemeinschaftsproduktion auch sehen. Und waren damals mit 13, 14 Personen sehr flach organisiert unterwegs, haben uns dann eben aber auch den wichtigen Themen in der Stadtentwicklung damals gewidmet. Es wurden damals große Autobahnen geplant, die durch existierende Gebiete gezogen werden sollten. Die öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken oder Schwimmbäder wurden privatisiert. Auch der Wohnungsbau wurde ganz stark privatisiert und in Housing Associations überführt. Und das haben wir aus unserer Architekturperspektive beleuchtet. Wir haben immer wieder gefragt, warum wird es eigentlich getan? Gibt es keine Möglichkeiten? Denn aus der Geschichte wissen wir tatsächlich, dass immer auch die ärmsten Quartiere von großen Transformationen auch betroffen sind. Und wir haben nach anderen Lösungen gesucht, beziehungsweise einfach auch versucht, diese Diskussionen in der Architektur unterzubringen. Denn wir haben sie da nicht gefunden.
Und haben Sie sie denn auch mit den Leuten, also mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geführt? Das klingt alles total spannend, was Sie sagen, noch aber theoretisch. Also Sie haben das als Architekten und Architektinnen ja gedacht und sind aber mit den Leuten auch in Kontakt gekommen.
Also wir haben das ganz explizit aus der Straße herausgedacht. Denn Architektur ist ganz häufig so ein Beruf, da sitzt man zu Hause an seinem Schreibtisch und schaut in Bücher oder Computer oder wie auch immer rein und hat relativ wenig Austausch mit denen, für die eigentlich tatsächlich geplant oder gebaut wird. Und das war ein Anliegen dieser Kooperative zu sagen, wir gehen raus auf die Straße, wir gehen in die Stadt rein, wir sind Teil der Stadt. Ne?
Die Leute waren offen dafür.
Die Leute waren sehr, sehr offen. Dafür.
Haben Sie auch was umsetzen können in dieser Zeit? Also, weil das scheint ja eine sehr politisch aufgeladene Zeit auch gerade für Glaskugeln.
Das ist auch wieder eine wahnsinnig interessante Frage nach der Umsetzung, denn die kommt natürlich immer sofort in der Architektur. Was verstehen wir unter Umsetzung? Ne? Denn ist nicht vielleicht einfach schon das Thematisieren von bestimmten Themen eine Umsetzung? Also endlich mal über etwas zu reden, über das vorher nicht geredet wurde. Mhm. Das sind ja total wichtige Dinge. Also wenn jetzt zum Beispiel in der Architekturausbildung vorher nicht über Abriss und die Intentionen und Motivationen dieser Abrisse auch gesprochen wurde und danach plötzlich diese Dinge thematisiert wurden, dann empfinde ich das als einen wahnsinnigen Erfolg. Also auch ein Stück weit ein Umschreiben von Geschichte oder Neuschreiben auch von Geschichte und dem, was wirklich auch wichtig ist, in der Architektur zu beachten. Wir haben auf vielen Ebenen auch gearbeitet. Wir haben eine kleine Zeitung rausgebracht, die umsonst war, die in den Bibliotheken, in den Schwimmbädern, in den öffentlichen Einrichtungen auslag und die genau diese Themen auch in die Gesellschaft mit reingebracht hat. Aber wir haben das nicht alles alleine produziert, sondern haben zusammen mit den Menschen vor Ort auch geschrieben und Bilder gemacht, Collagen hergestellt.
Also dann auch ein direktes Bewusstsein geschaffen und eben den Leuten wahrscheinlich, ich habe vorhin auch schon mal gedacht, als wir so ein bisschen drüber geredet haben, wie man sich eine Stadt vielleicht erträumt, da haben wir ja auch gemerkt, es sind ja sehr unterschiedliche Bevölkerungsschichten. Also Beteiligung von Bevölkerung am Prozess, eine Stadt zugestalten, umzugestalten oder so. Damit sind Sie ja wahrscheinlich, wie es läuft, auch überhaupt nicht zufrieden. Also ich höre das so raus, dass Sie viel mehr an der Wurzel, also tatsächlich Beteiligung wollen.
Ja, das ist ganz richtig. Das haben Sie, glaube ich, ganz gut gehört. Und ich sehe mich wirklich eher als Teil der Gesellschaft und nicht als Expertin, die über Dingen drüber sitzt, sondern gerade wenn wir über Stadt reden, sind wir ja alle ExpertInnen unserer Lebensräume. Wir leben in Städten, wir benutzen Städte, wir benutzen Wohnungen unser Leben lang. Wir kennen diese Räume wirklich richtig gut. Wir wissen, was gut ist an dem Weg von einer Haustür zum Arbeitsplatz, zur Bushaltestelle, zum Spielplatz, zum Supermarkt und so weiter und
wir
so fort.
Wir sind die Expertinnen.
Wir sind eigentlich alle die Expertinnen. Und diese Expertise wird uns ein Stück weit auch von der Stadtplanung ganz häufig abgeschrieben. Also auch wirklich nicht wirklich ernst genommen, diese Expertise, die in uns allen drinnen sitzt. Und diese Expertise so ein Stück weit aufzufangen und mit in die Arbeit aufzunehmen, die sehe ich als ganz wichtiges Element auch in der zukünftigen Transformation von Städten.
Also man hört, wie sehr Sie für dieses Thema brennen und wie sehr diese, ich glaube, es sind am Ende 20 Jahre gewesen, die Sie in Glasgow gelebt haben, inklusive Familiengründung.
Ja, nicht nur in Glasgow, 5 Jahre in Glasgow und dann fast 15 Jahre in Sheffield,
oder so,
also
genau,
Schottland und England.
Tatjana Schneider ist zu Gast. Über 20 Jahre oder 20 Jahre in Großbritannien gelebt, vor 4 Jahren zog sie wieder nach Deutschland?
Ja.
Also oder ein Heimweh?
Heimweh, was ist schon zu Hause? Brexit war natürlich auch so ein ganz wichtiges Element gewesen, die Stimmung in dem Land. Und nachdem diese Entscheidung getroffen war, haben wir uns als Familie doch auch überlegt, wie wir in diesem Land, das wir eigentlich sehr zu lieben gelernt hatten, unsere Kinder sind da geboren, wir sind da sehr verwurzelt gewesen, haben dann natürlich auch ein Zuhause gemacht, überlegt, wie wir das dann doch so ein bisschen neu aufstellen können und dann familiäre Umstände, vielleicht einfach auch Eltern, die da sind, Familie, Und der Wunsch, vielleicht doch wieder ein bisschen näher an dem zu sein, was uns groß gemacht hat.
Kann ich mir aber vorstellen, dass die jugendlichen Kinder da nicht so ganz begeistert waren, oder?
Die haben damals nicht ganz begriffen, was dieser Umzug tatsächlich wirklich bedeuten wird. Und ich glaube, auch wir haben nicht ganz begriffen, was er für uns auch bedeuten wird. Also das ist mal ein Stück weit auch ins kalte Wasser springen und sehr aus einer beruflichen Perspektive auch rausgedacht. Und natürlich war das Familiäre da, aber ne, das Berufliche stand da letztendlich auch im Vordergrund. Und die Kinder sind, ja, haben genauso wie wir, glaube ich, ihren Weg gefunden, damit umzugehen und das Beste draus zu machen.
Aber da sieht man ja wieder das, worüber wir die ganze Zeit schon reden. Der Ort, wo man lebt, wie wichtig der ist und wie man ihn sich gestaltet. Ne? Sie gehen jetzt von der architektonischen, ja, das war vielleicht der Ausgangspunkt, aber insgesamt spielt ja genau das alles eine Rolle. Sie haben sich aber inzwischen, sind ja auch erst 4 Jahre vergangen, ziemlich eingelebt. Sie sind ja Professorin an der Technischen Uni in Braunschweig. Sie sind aber auch tatsächlich letztes Jahr zur Wahl der Oberbürgermeisterin angetreten. Wie kam es denn dazu?
Naja, Architektur ist fundamental politisch. Darüber habe ich in den Anfängen natürlich auch schon gesprochen, als ich darauf angespielt habe, dass Architektur immer auch viel, viel Geld benötigt, dass es immer auch Interessen geprägt ist, dass es ganz stark natürlich auch politisch entschieden, bestimmte Programme werden politisch entschieden. Und ich bin so meinen Weg durch die Kooperative, dann die Universität gegangen und habe immer wieder auch, naja, nach einem größeren Hebel gesucht, um tatsächlich wirklich Ideen für eine nachhaltige, für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung auch umsetzen zu können. Der Schritt aus der Kooperative an der Uni war der Schritt aus einer Praxis hin zu den Studierenden, die natürlich auch über andere Dinge erfahren müssen. Und der Schritt in das Politische war dann eben auch diesen Möglichkeitsraum erkennen über Politik Setzungen machen zu können, die anderen Menschen einfach verwehrt sind.
Sie wurden angesprochen von den Grünen. Sie sind, glaube ich, parteilos und sind von den Grünen angesprochen. Wie sind denn die eigentlich auf Sie aufmerksam geworden? Wollten die jemanden der Stadt verändert?
Ja, die waren auf der Suche nach jemandem, die all diese Themen eben ansprechen kann, von sozialer Gerechtigkeit bis hin zu Klimagerechtigkeit, aber eben auch jemanden, die unter Umständen, naja, die vom Fach, sag ich jetzt mal, einfach ist. Denn was wir, glaube ich, sehen, ist, dass an Stadtplanung natürlich ganz, ganz viel hängt. Da hängt Mobilität dran, da ist Energie dran, da ist Kultur, da ist Soziales, da ist das alltägliche Miteinander. Und das sitzt natürlich so ein bisschen in der Architektur und der Planung so zentral gefasst. Und diese Themen spreche ich in meiner Arbeit an und das hat gepasst.
Ich kann mir aber vorstellen, oder wir wissen ja, wie sofort, wenn man um Stadtplanung redet, dann geht es, Sie haben Mobilität gesagt, dann geht es auch ganz schnell um Autos oder nicht Autos. Und ganz schnell sind die Gemüter aber sehr auf dem Baum und im Streit verhakt. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was man will, wenn man sich als Oberbürgermeisterin vorstellt. Dann will man doch die Leute irgendwie, ja, dieses Mitnehmen, das ist schon, da sind Sie mit einem ganz schön haarigen Thema irgendwie dann aufgetreten, oder?
Ich bin jemand, die arbeitet ganz viel über Beispiele, über Umsetzungen an ganz vielen Orten in der Welt. Also ich bin vielleicht als Forscherin auch fast eine Sammlerin von guten Beispielen, von interessanten Umsetzungen, von eben genau diesen Zukünften, über die ich schon gesprochen hatte. Und immer dann, wenn man natürlich auch über Umsetzungen reden kann, die an anderen Orten stattgefunden haben, dann kann man natürlich auch die Bilder davon zeigen, kann über die Bilder ins Gespräch kommen und kann natürlich so auch Dinge, die vielleicht sonst so ein bisschen haarig werden, ein bisschen entzerren. Denn wenn man sieht, dass an anderen Stellen Menschen den Mut gefunden haben, vielleicht zum Teil auch in die Umsetzung zu gehen oder schwierige Entscheidungen zu treffen, dann hilft es häufig auch ein Stück weit in der eigenen Entscheidung oder selbst auch in der Drehung von einer bestimmten Entscheidung.
Also ich höre daraus, Sie sind tatsächlich schon in diesem Wahlkampf ganz schön mit Leuten ins Gespräch gekommen.
Ja, das ist so der Grundsatz ja meiner Arbeit, auch immer wieder der architektonischen Arbeit gewesen, dass mich natürlich interessiert, wie Menschen es wahrnehmen oder wo tatsächlich auch bestimmte Hebel sitzen könnten. Oder denn wir müssen ja alle mitnehmen. Ne? Und, und dieses Mitnehmen, das kann nicht einfach über eine Top-Down-Entscheidung auch passieren, sondern muss natürlich auch Wurzeln haben, muss natürlich auch irgendwo sitzen.
Und wie haben Sie Wahlkampf dann wahrgenommen und sich als Politikerin, als Politikerin oder angehende Politikerin, ich weiß gar nicht, wie haben Sie sich gefühlt?
Inspiriert, muss ich wirklich sagen. Ich habe die Stadt Braunschweig auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Ich habe Ecken kennengelernt, die ich vorher so nicht kannte. Ich habe mir am Anfang zum Ziel gesetzt, die ganze Stadt einmal auch mit dem Fahrrad komplett abzufahren. Also bin gefühlt durch jede Straße, durch jeden Winkel einmal durchgekommen, um genau zu wissen, wie dann jetzt wirklich die Lebensräume an den unterschiedlichen Ecken und Enden tatsächlich sich darstellt. Und ich bin auf sehr, sehr viele sehr freundliche und sehr offene Menschen gestoßen, die, glaube ich, gemerkt haben auch, dass die Offenheit keine aufgesetzte Offenheit war, sondern ein wirkliches Wissen wollen, auch über das, was sie betrifft oder was sie beschäftigt in ihrem Leben. Mhm. Und deswegen waren diese Erfahrungen mit der Stadt, in der Stadt, durchweg positive.
Kein Stress?
Nein, kein Stress.
Das finde ich ja erstaunlich. Also bei so einem Wahlkampf für jemanden, die jetzt dann so aus der Forschung, aus der Wissenschaft kommt, stelle ich mir ja doch einen ganz schönen
Stress im Sinne, Stress im Sinne von natürlich viele Termine, viele Dinge, die getan werden mussten, viel Austausch, viele Podien, aber nicht im Sinne von Inspiration.
Toll. Da ich Sie nicht als Oberbürgermeisterin von Braunschweig vorgestellt habe, wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist. Sie sind es nicht geworden, aber Sie haben 23% geholt.
Ja, 22,8%, ja.
Ganz genau, 22,8%. Enttäuschung oder Jubel? Was war das eigentlich dann?
Als ich angetreten bin, hat niemand überhaupt damit gerechnet, dass es eine zweistellige Zahl werden könnte. Ich bin natürlich auch total begeistert und total dankbar auch für die Stimmen, die ich bekommen habe. Ich bin nicht aus Braunschweig, ich bin eine Fremde, ich bin zugezogen und habe es trotzdem geschafft innerhalb von wenigen Monaten. Wir haben mit unserer Kampagne tatsächlich erst im Mai, Anfang Mai angefangen, die Wahl war Anfang September. Wir haben es geschafft, sehr, sehr viele Menschen zu mobilisieren.
Keine Enttäuschung, sondern große Freude über 23%. Aber eben nicht gewonnen. Sind Sie jetzt aus der Stadtpolitik in Braunschweig erstmal raus und wieder nur in Anführungsstrichen Professorin?
Aus der Stadtpolitik im Sinne von einem aktiven Engagement, da bin ich raus. Aber ich setze natürlich meine Arbeit an der Universität fort. Und diese Arbeit auch mit den Studierenden, die ich in den letzten Jahren auch aufgebaut habe, die ist von Einmischen geprägt. Also wir mischen uns in Stadtgeschehen auch immer wieder ein. Also wir haben uns ganz stark mit den Leerständen auseinandergesetzt in der Stadt, ob das jetzt in der Innenstadt ist oder auch in Quartieren an den Rändern der Stadt. Wir haben uns mit Initiativen auseinandergesetzt und haben geschaut, welche Problemlagen sich in der Stadt tatsächlich befinden, mit dem Wohnungsbau, mit der Wohnungsnot. Das sind alles die großen Fragen, die auch in der Kampagne steckten, die auch vorher schon mein Arbeitsleben geprägt haben und die setzen wir weiter fort. Wir haben da vor ein paar Jahren so ein kleines, schönes An-Institut gegründet, das heißt Institut für örtliche Angelegenheiten. Und mit diesem Institut für örtliche Angelegenheiten gehen wir genau diese Themen an und machen auf sie aufmerksam. Also die Schließung von Kaufhäusern oder andere Leerstände, die durch andere Dinge aktiviert werden können.
Laut Selbstbeschreibung sind Sie Lehrende, Raumproduzierende und auch Aktivistin. Vielleicht wird Politikerin ja da noch stärker. Also ich weiß nicht, Aktivistin, Politikerin ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Können Sie sich vorstellen, nach den Erfahrungen, die wir gerade besprochen haben, auch mal noch ein anderes Amt, noch größere Stellschrauben zu drehen? Bundesbauministerin?
Ich bin grundsätzlich daran interessiert, mit Menschen zusammenzuarbeiten, um unsere Städte dem Klima anzupassen. Wir stehen vor wahnsinnigen Herausforderungen und diese Herausforderungen müssen auf unterschiedlichen Ebenen begangen werden. Und da habe ich großes Interesse, das auf den Ebenen auch weiterzutragen, die da wirklich auch Dinge bewirken können.
Also ich habe Sie jetzt nicht kennengelernt als jemand, die irgendwie den Kopf in den Sand steckt, weil die Problemlagen ist ja schon groß und die Lobby, die da oder Lobbys, die dagegen sind, die Kräfte, die behalten wollen, wie Stadtplanung jetzt bisher gelaufen ist, sind ja sicherlich sehr groß. Aber Sie sind niemand, die den Kopf in den Sand steckt?
Nee, also wenn ich jetzt den Eindruck erweckt habe, dass das einfach werden wird, dann ist es natürlich überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, das wird sicher ein wahnsinniger Kampf auch werden. Ich schwanke zwischen Pessimismus und Optimismus auf einer täglichen Basis und denke aber trotzdem, dass es notwendig ist, diese schwierigen Fragen auch immer wieder aufzuwerfen. Wir können nicht immer sofort Antworten haben, aber trotzdem ist es wichtig, sich weiterhin immer wieder diesen Fragen zu stellen und zu schauen, wie wir Stück für Stück einfach weiterkommen können.
Und an welcher Stelle sehen Sie sich in dem Kampf?
Ich bin jemand, die sehr über Vernetzung arbeitet. Ich kann gut Menschen miteinander in Kontakt bringen, die vielleicht normalerweise sonst nicht miteinander reden würden, die vielleicht auch über mich dann miteinander reden. Vermittlerin, Negotiator, sowas in der Art.
sagt Tatjana Schneider hier über sich und ja, auch die Pläne vielleicht für die Zukunft. Sie leitet an der Technischen Uni in Braunschweig das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und ich glaube, wir haben die Theorie sehr mit Praxis gefüllt. Dankeschön dafür.
Ja, danke auch.